Gottesdienst ist dazu da, um Gott zu feiern. Wir feiern Gottesdienst, um ihm nahe zu kommen. Das können wir auch alleine, aber zusammen hat es eine andere Dimension. Wir feiern Gottesdienst, um mit ihm zu reden und auf ihn zu hören. Sein Wort zu hören, aber auch mit unserem Herzen zu hören. Also nicht nur das, was von vorne kommt. Und wie das gelingt, hat entscheidend damit zu tun, wie du Gott erlebst oder erlebt hast und was du für Vorstellungen hast, wer Gott ist. Und meine Frage am Anfang dieser Predigt ist, wie würdest du Gott beschreiben? Wie ist er? Wenn dich jemand fragt, ich kenne Gott gar nicht, was hast du mit ihm erlebt oder auch nicht erlebt? Und ich möchte euch bitten, mal so in Gedanken an euren Lieblingsort zu gehen, wo das ist. Vielleicht ein Sessel in deiner Wohnung oder eine Bank im Garten. Vielleicht auch eine Werkbank in der Werkstatt. Kann ja auch ein Lieblingsplatz sein. Oder ein Weg durch die Natur. Oder dein Schreibtisch, wo auch immer. Also stell dir mal deinen Lieblingsplatz vor. Also da, wo du dich wohlfühlst, wo es dir gut geht. Und da sitzt du jetzt oder stehst oder gehst. Und jetzt kommt Gott auf dich zu. Wie sieht er dich an? Was sagt er? Was geht in dir vor, wenn du das merkst, Gott kommt auf dich zu? Was denkst du? Was fühlst du? Was hörst du? Und was sagst du selbst? Unser Vater im Himmel. So fängt dieses Gebet an, das Jesus uns gelehrt hat. Es steht in Matthäus 6, Vers 9. Am letzten Sonntag habe ich da den größeren Zusammenhang oder einen Punkt, anderen Punkt rausgegriffen. Aber jetzt möchte ich an diesen Anfang. Jesus lehrt uns zu sagen, unser Vater. Und da steht ein Wort, das eigentlich aramäisch ist, das war die Umgangssprache damals. Und die Bibel, also der erste Teil der Bibel, das unser altes Testament, war in Hebräisch geschrieben. Da steht dann Abba. Taucht noch an zwei, drei Stellen im Neuen Testament auf, obwohl das in Griechisch geschrieben ist. Also aber könnte man mit Väterchen übersetzen. Aber, lieber Vater, eine zärtliche Anrede des eigenen Vaters, eine Anrede, die Vertrauen ausdrückt, Nähe, eine liebevolle Zuneigung und es ist eben nicht nur das Wort, mit dem kleine Kinder ihren Vater angeredet haben, also so Papa oder Dad oder so, sondern es ist auch die Anrede von erwachsenen Kindern ihrem Vater gegenüber. Zärtlich zwar, aber respektvoll. Beides, zärtlich und respektvoll. Das wird damit ausgedrückt. Jesus hatte ein ganz, ganz nahes Verhältnis zu seinem Vater im Himmel und sein Wunsch und sein Ziel ist es, dass wir in dieses gleiche Geschehen reinkommen, also dass wir die gleiche Beziehung haben zum Vater im Himmel wie er. Genau das Gleiche. Johannes 17 betet er darum. Manche können das nicht. Ich will folgende Anekdote vorlesen, die das deutlich macht. Ein Christ trifft auf der Straße einen Atheisten. Sie kommen ins Gespräch. Der Atheist meint, es tut mir leid, ich glaube nicht an Gott. Warum nicht? Antwort, wie könnte ich an einen Gott glauben, der nie da ist, der die Menschen ihrem Schicksal überlässt, der nur auf Regeln schaut und alle bestraft, die sich nicht daran halten. Ich glaube nicht an Gott. Daraufhin antwortete der Christ, wissen Sie was? Da haben wir was gemeinsam, an diesen Gott glaube ich auch nicht. Also an was für einen Gott glaubst du? Was denkst du, was fühlst du, wenn du an Gott denkst? Wie würdest du ihn beschreiben, wie du ihn erlebst? Denn die Sichtweise, die wir von Gott haben, die entscheidet darüber, wie wir unsere Beziehung zu ihm leben oder eben auch nicht. Unser Vater im Himmel. So betet Jesus. So lebt er auch. Aber Väterchen, lieber Vater. Und was meint die Bibel, wenn sie von Gott als Vater spricht? Paulus redet so auch zu den Christen in Rom und auch in Galatien. Er redet auch von Abba. Und fordert uns damit ja auch auf, ey, so dürft ihr Gott begegnen. Und ich möchte am Anfang, ich werde jetzt ganz viel über Vater sein Gottes reden, aber am Anfang eine Bemerkung dazu machen, Gott ist weder Mann noch Frau. Sondern durch die ganze Bibel hindurch werden Beschreibungen für Gott verwandt, die wir typischerweise Männern zuordnen und typischerweise Frauen, beides. Am Anfang der Bibel steht, dass Gott den Menschen schuf und wie schuf er ihn? Männlich und weiblich, also als Mann und Frau und beide zusammen sind Ebenbild Gottes. Beide zusammen. Die Frau ist nicht nur so ein Anhängsel. Sondern Gott will diese Ergänzung und beide zusammen spiegeln wieder, wie Gott uns begegnet. Also Eigenschaften wie, dass er beschützt und Geborgenheit gibt oder er tröstet, wie eine Mutter tröstet, können wir lesen in der Bibel. Oder auch Eigenschaften, die einem Vater zugeschrieben sind, der herausfordert, der auch Grenzen setzt, der fördert, der risikobereiter ist. Und natürlich tun das auch Frauen und umgekehrt auch. Also Männer trösten auch, Frauen setzen auch Grenzen, hoffe ich, dass das so ist. Und doch, es spielt die Sicht, die ich auf Gott, den Vater habe, eine entscheidende und wesentliche Rolle für meine Beziehung zu Gott. Und diese Sicht, wie ich den Gott als Vater sehe, bestimmt auch, wie ich mich selber sehe. Und wie ich anderen begegne. Das hat enorme Auswirkungen. Und unsere Vorstellung von Gott ist entscheidend geprägt durch meine Lebenserfahrung. Also meine Familienerfahrung, meine Vatererfahrung oder die von anderen Autoritäten. Wenn wir genau hingucken, ist sie recht wenig von dem geprägt, was die Bibel sagt. Weil unsere Lebenserfahrung uns eine Brille aufsetzt und durch diese Brille hindurch lesen wir die Bibel und die einzelnen Bibelstellen und uns fällt das in der Bibel auf, was in unserem Erfahrungsbereich ist. Und wir überlesen das meistens, was da nicht durch diese Brille sichtbar ist und da außen, also außerhalb dieser Brille ist. Und deshalb war diese Übung am Anfang der Predigt so wichtig. Einfach mal zu sagen, wenn ich mir vorstelle, ich sitze an meinem Lieblingsplatz oder stehe oder gehe, da wo ich mich wohlfühle und jetzt kommt Gott auf mich zu. Was passiert? Erschreckst du dich? Freust du dich? Mit was für einem Gott rechnest du? Einer, der enttäuscht ist von dir, zornig oder der sagt, wow, schön dich zu sehen. Ich freue mich, dass du da bist. Lass uns miteinander reden. Lass uns eine Weile miteinander gehen. So wie er das im Paradies gemacht hat mit Adam und Eva. Also wer ist mein Vater? Wie kann ich das beschreiben? Weil das spiegelt dann auch das Bild wider, was ich von Gott habe. Mein Vater ist zunächst einmal mein Erzeuger. Zusammen mit meiner Mutter hat er dafür gesorgt, dass es mich gibt. Dein Vater und deine Mutter haben dafür gesorgt, dass es dich gibt. Und manchmal ist dieses Verhältnis sehr problematisch. Ich habe mal eine Biografie von jemand gelesen, der Atheist war und dann Christ geworden ist und der dann gemerkt hat, ich muss mich mit meinem Vater auseinandersetzen, damit ich freier leben kann und damit ich auch Gott als Vater annehmen kann. Und er wurde aufgefordert, für seinen Vater zu danken. Und er sagt, ihr habt nichts gefunden, wofür ich danken kann, außer, dass ich da bin, weil er und meine Mutter zusammen waren. Und dafür konnte er dann aber auch danken. Und dann hat das weitere Schritte gegeben, wo Heilung auch in ihm passiert ist, wo er immer mehr Gott auch als Vater entdecken konnte und auch seinen Vater annehmen konnte. Dein Vater und auch unser Vater im Himmel ist kein Kumpel und wird es auch nie sein. Wenn Jesus von Gott als seinem Vater spricht, dann spricht er eben von einer Autoritätsperson. Und im Garten Gethsemane sehen wir das, kurz vor seinem Tod, wo er ringt damit, dass er einen ganz schweren Weg gehen muss, nämlich gefoltert und gekreuzigt zu werden und zu sterben. Und er sagt, lieber Vater, gibt es einen Weg daran vorbei? Dann bitte zeig mir diesen Weg. Und der nächste Schritt ist, dass er sagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das macht deutlich, wie wir unserem Vater begegnen können. Natürlich mit dem, was uns Sorgen macht, Schmerzen macht, was wir möchten, mit unserer Sehnsucht. Und gleichzeitig zu sagen, aber du weißt besser Bescheid, was passieren soll. Dein Plan ist besser als meiner. Und Jesus ordnet sich seiner Autorität unter. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, einfach weil er weiß, dass er seinem himmlischen Vater vertrauen kann. Und vielen geht das in Bezug auf ihre eigenen irdischen Väter nicht so. Da war vielleicht ein Vater, der so viel gearbeitet hat, dass er nie zu Hause war und nie präsent für seine Kinder. Und wenn er da war, müde und gestresst und lass mich in Ruhe. Manche haben erlebt, dass sie keine Fehler machen durften. Sie wurden ausgeschimpft oder bestraft, wenn sie nicht die Leistung gebracht haben, die von ihnen erwartet wurde. Manche haben erlebt, dass ihr Vater ihnen nicht zugetraut hat. Das geschah entweder ohne Worte oder indem jemand sogar gesagt hat, hey, das kannst du nicht. Lass mich das machen. Oder geh mal weg. Manche Jungen sollten Mädchen sein, manche Mädchen sollten Jungen sein, manche Kinder sind ungeplant geboren. Und haben immer das Gefühl, ich bin falsch, ich sollte gar nicht da sein. Und das sind Schmerzen und das sind Wunden, die bis ins Erwachsenenleben hinein unsere Denken, Fühlen, Reden, Verhalten steuern. Unbewusst, meistens unbewusst. Und wir brauchen Heilung dieser Wunden, die wir in unserer Familie erlebt haben. Keiner von uns geht unbeschadet durch die Kindheit. Keiner. Und keiner von uns macht keine Fehler mit seinen Kindern. Und wir brauchen jemanden, wo wir hingehen können und wo wir entdecken, da fließt Heilung in unser Leben. Und das ist die Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Weil diese Sachen heilt nicht die Zeit. Die Heilung, und dann gibt es zwei Wege. Entweder entdecken wir Wege, unseren Eltern zu vergeben, das ist der Schlüssel dafür. Also Wege, wie unsere Beziehung zu unserem Vater und unserer Mutter heil werden kann. Und dann wirkt sich das aus auf unsere Beziehung zum Vater im Himmel. Und dann können wir da leichter ein vertrautes Verhältnis entwickeln. Oder es ist umgekehrt. Ich entdecke, wie der Vater im Himmel ist. Und ich entdecke, dass er anders ist als das, was ich erlebt habe. Oder dass es noch, wenn ich Gutes erlebt habe, dass nochmal viel mehr, dass er das noch viel mehr übertrifft, als das, was ich erlebt habe an Gutem. Und das alles ist ein extra Thema von Vergebung, habe ich letzte Woche geredet, aber auch diese, wie das heilen kann, da bräuchte es wahrscheinlich ein Wochenende für. Aber ich möchte euch was vorschwärmen aus der Bibel, wie Gott unser Vater ist, wie er dargestellt wird. Und ich werde jetzt so ein bisschen einiges aus der Bibel aufzählen. Ihr braucht euch das nicht alles zu merken, sondern genießt es einfach mal, wie Gott an euch denkt und euch sieht und auf uns zugeht. Zunächst einmal ist er der Schöpfer. Er ist auch unser Schöpfer. Also er schafft ein wunderschönes, lebenswertes Umfeld voller Fantasie und Kreativität. erschafft er eine Vielfalt an Farben und Formen, an Pflanzen und Tieren. Was daran sichtbar ist, ist, Gott ist ein Künstler. Also alle, die hier künstlerisch begabt sind, ihr könnt euch, das spiegelt ihr Gott wieder in dieser Begabung. Gott ist ein Künstler. Er hat die Welt für uns schön gemacht und darum genießt es doch. Und dann erschafft Gott den Menschen, anders als bei den Tieren, haucht er dem Menschen Leben ein. Wir leben, weil er es wollte. Das ist so wichtig, dass wir das wissen, wenn wir uns abgelehnt fühlen. Aber Gott wollte, dass du lebst. Er wollte, dass du in dieser Welt bist. Er wollte auch, er hat dich auch in eine Familie gestellt. Das kann für dich gut gewesen sein oder nicht so gut, aber er war in allem bei dir. Gott wollte, dass du lebst und du lebst durch ihn. Er ist die Quelle dieses deines Lebens. Und deshalb ist es so wichtig, seine Nähe zu suchen, weil da die Quelle des Lebens ist. Und Gott sucht die Nähe zu uns Menschen. Auch das lesen wir am Anfang der Bibel. Er möchte mit uns zusammen sein. Er wünscht sich, dass wir ihn auch lieben, ja, und seine Nähe suchen, aber er zwingt uns nicht. Liebe ist immer freiwillig. Sie kann gar nicht gefordert werden. Es funktioniert nicht. Und deshalb gibt er den Menschen die Freiheit, sich auch gegen ihn zu entscheiden. Das heißt, sie dürfen alles genießen, was in diesem Garten Eden ist, bis auf einen Baum, also einen unter Tausenden, wo Gott sagt, das ist die Grenze. An diesem Baum entscheidet sich, ob du mir vertraust oder nicht. An diesem Baum entscheidest du dich, ob du mich lieben willst oder nicht. Oder ob du selber durchs Leben gehen willst. Und wenn sie diese Grenze überschreiten, dann zerstören sie die Nähe zu ihm. Und genauso ist es dann passiert. Und Gott lässt die Menschen nicht fallen, sondern er sieht, was der Mensch braucht. Vorher schon sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich brauche für ihn oder ich möchte für ihn eine Gemeinschaft auf der gleichen Ebene schaffen. Mit Tieren war diese Art der Beziehung nicht möglich. Und dann gibt Gott den Menschen den Auftrag, diese Erde zu gestalten, was ja übersetzt bedeutet, er traut dir was zu. Er hat dir Gaben und Fähigkeiten gegeben, das zu tun. Du bist nicht hilflos. Du kannst was. Jeder von uns kann was. Und wenn uns Schicksalsschläge treffen, können wir fragen, Gott, warum lässt du das zu? Oder wir können auch sagen, hey, lieber Vater im Himmel, du traust mir ganz schön was zu. Jetzt hilf mir aber bitte, dass ich da durchkomme. Und er kennt uns gut, er kennt uns bis in die letzten Winkel unseres Herzens, er kennt auch unsere Sehnsüchte. Psalm 37, Vers 4, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. In dieser Reihenfolge, freue dich an Gott und dann darfst du wissen, der weiß, was in dir brennt und was du dir sehr wünschst. Und Jesus sagt, ein Vater wird dir keinen Stein geben, wenn du ihn um Brot bittest und keine Schlange, wenn du um einen Fisch bittest. Wie viel mehr, also ein irdischer Vater, wie viel mehr wird Gott seinen Kindern Gutes geben, wenn sie darum bitten? Und dann gibt es dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus uns erzählt. Und das Erste, was darin beschrieben wird, ist, bei Gott ist die Fülle. Er ist reich und er wird als großzügig beschrieben. Er gibt gern. Am Ende der Geschichte steht so ein kleiner Satz, wo der erste Sohn mit ihm meckert und er sagt, alles was mein ist, ist dein. Gerne hättest du doch feiern dürfen mit deinen Freunden. Warum hast du es dir nicht genommen? Ich halte das nicht fest. Ich halte das nicht zurück. Ich habe was Gutes für dich. Ich gönne dir das. Den jüngeren Sohn beschenkt er mit einem Gewand, mit einem Ring, mit Schuhen und als er völlig abgerissen nach Hause kommt, durch eigene Schuld ganz tief gesunken. Der Sohn hatte keine Lust mehr, beim Vater zu bleiben. Er wollte selbst das Glück seines Lebens suchen und hat es nicht gefunden am Ende. Gott gibt uns die Freiheit. Noch einmal dieser Punkt, er lässt uns laufen, auch wenn er sieht, dass wir Wege gehen, die uns selber zerstören. Liebe macht uns eben nicht zu Marionetten, sondern lässt uns Freiheit, auch falsche Entscheidungen zu treffen. Gott zwingt uns seinen Willen nicht auf, aber er bewahrt uns auch nicht vor allem, was wir entscheiden ohne ihn, sondern dann erleben wir, was diese Entscheidung bringt. Und dann wartet er darauf, dass wir zurückkehren. Und er gibt dich nicht auf. Er wartet mit großer Liebe im Herzen und mit Sehnsucht auf dich. Also in diesem Gleichnis kommt der Vater dem Sohn entgegengelaufen. Das hat kein orientalischer Vater gemacht damals. Das war unschicklich. Aber Gott beschreibt, Jesus beschreibt seinen Vater im Himmel so. Er sagt, ich freue mich so, dass du kommst. Und so ist Gott. Er umarmt seinen Sohn, der gerade von den Schweinen kommt, der dreckig ist und stinkt. In meiner ersten Gemeinde gab es auch einen Hof, so ähnlich wie da. Es gab also einen Innenhof, da konnten Kinder auch spielen, Eltern mit Kindern. Und im Sommer haben die mit Wasser gespielt. Und mein Büro war direkt hinter der Küche und von der Küche ging es in den Hinterhof. Und wir kamen immer in die Küche, holten Wasser wieder raus, hatten eine Menge Spaß, die Kinder. Und dann rutschte ein kleiner Junge aus, weil es nass war. Und legte sich hin und fing an zu weinen und die Mutter weiter hinten. Und ich stand da gerade in der Küche, bin zu ihm hin, habe ihn hochgehoben. Der war nass und dreckig. Wisst ihr, wie ich ihn hochgehoben habe? So. Und dann kam schon die Mutter angerannt und macht so. Es war ja egal, ob sie nass wurde oder dreckig. Völlig egal. So ist Gott. Er sagt, komm in meine Arme. Dafür ist Jesus gekommen, um durch sein Reden und sein Leben zu zeigen, wie der Vater im Himmel ist. Er ist dafür gestorben und auferstanden, damit wir ihm nahe kommen können. Damit eine vertraute Beziehung möglich ist. Und er hat alles, Jesus hat alles aus dem Weg geräumt, was dazwischen stehen könnte. Totale Vergebung ist jetzt möglich, also wenn du das in Anspruch nimmst, dann kommst du ihm nahe. Das war gestern Thema im Flanders-Gottesdienst, das war auch vor 4 Wochen Thema schon, dass Gott einfach das nimmt, womit wir uns selbst beschmutzt haben und andere uns beschmutzt haben. Und was auch zwischen mir und Gott steht. Und er sagt, geh doch zu Jesus, lad doch bei ihm ab. Und dann lass dich in die Arme schließen, richtig nah. Und fürchte dich nicht, fürchte mich nicht, sagt Gott. Vielleicht fallen dir noch mehr liebevolle und heilmachende Eigenschaften Gottes ein. Das wäre schön, wenn das jetzt weitergeht. Und ich möchte euch ermutigen, da in der Teezeit drüber zu sprechen. Ruf sie in deine Erinnerung. Jetzt. Ich möchte noch mal ein paar Sekunden Stille lassen. Wie geht es dir jetzt, wenn du gehört hast, wie der Vater im Himmel ist, wie er dir begegnen möchte? Traust du dich jetzt zu sagen, nimm mich in deine Arme? Oder lass dich fallen in seine. Wie geht es dir? Ich lasse einen Moment Stille und dann werde ich noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns gezeigt hast, wie der Vater ist und dass das völlig anders ist, als wir ihn selber darstellen würden und könnten. Und ich bitte dich, dass du dein Wissen und Erleben, wie der Vater im Himmel ist, in uns einsickern und einfließen lässt. Dass er gleichzeitig voller Liebe ist und gleichzeitig Autorität und damit auch jemand ist, der mich beschützt, auch jemand ist, der die Wunden heilt, die, die ich selber davon getragen habe und die, die ich anderen geschlagen habe, weil ich selber verwundet bin. Wir bitten dich, dass du so einen Fluss von Heilung durch unsere Reihen fließen lässt. Und ich bitte dich, dass da, wo Ängste sind, in deine Gegenwart zu kommen, weil wir Strafe fürchten, weil wir fürchten, du bist enttäuscht oder traurig oder zornig, weil wir fürchten, dass du strafst. Ich bitte dich so sehr, dass wir das hören, deine Einladung, in deine Gegenwart zu kommen. Und dass wir das erleben, dass du uns in die Arme schließt. Ganz nah an deinem Herzen. Und wir wollen uns aufmachen zu dir. Zu dir hinlaufen. Das Glauben, dem Vertrauen, was dein Wort sagt. Und in deine Arme laufen. Amen.